WDR 5 Quarks. Wissenschaft und mehr mit Martin Winkelheide.
Hallo und willkommen. Vor ein paar Tagen, da habe ich auf der Straße einen guten Freund aus Schulzeiten wieder getroffen, ganz zufällig. Ich habe ihn sofort erkannt, auf 50 Meter Entfernung, allein an der Art, wie er geht. Obwohl wir uns bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen haben oder noch länger. Und klar haben wir uns verabredet, dass wir uns mal in der Mittagspause treffen, mal sehen, was draus wird und ob wieder was draus wird.
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Geht das eigentlich, alte Freundschaften zu reaktivieren? Alte Bekannte, was uns Freundschaften bedeuten, darüber wollen wir heute sprechen, gerne mit Ihnen. Haben Sie noch einen besten Freund, eine beste Freundin aus Kindertagen? Wie lange kennen Sie sich schon und wie lange haben Sie sich nicht gesehen? Und wie war das, als Sie sich nach vielen Jahren vielleicht wieder gesprochen haben? War das alte Vertrauen noch da? Ist die Freundschaft so wie damals oder hat sich was verändert? Braucht es Zeit, wieder eine neue, eine gemeinsame Ebene zu finden? Erzählen Sie uns. Rufen Sie an 0800 5678 3x5 oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Außerdem heute hier Klimaängste, Zukunftsängste. Sie sind weit verbreitet unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das zeigt eine aktuelle Studie. Interessant ist, diese Generation ist sehr politisch und sie tut viel, um ihre Themen voranzubringen. Am Anfang aber geht es um eine Sorge, die viele Menschen umtreibt, Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Wie sieht das aus mit den Langzeitnebenwirkungen der Corona-Impfstoffe? Die Impfstoffe sind ja in Rekordzeit entwickelt und auch zügig zugelassen worden. Was, wenn die Impfung erst nach Monaten oder nach Jahren zu einer gefährlichen Nebenwirkung führt? Anders gefragt, kommt das dicke Ende noch? Ob diese Sorge berechtigt ist oder nicht, das wollen wir jetzt mal klären mit Christina Sartori aus dem Quarks-Team. Hallo Christina.
Hey Martin, hallo.
Wie groß ist denn theoretisch, praktisch die Gefahr, dass Monate oder Jahre später nach der Impfung eine Nebenwirkung noch auftritt? Vielleicht auch eine gefährliche. Die Studien, in denen die Impfstoffe getestet worden sind, die haben ja nur ein paar Monate gedauert.
Ja, aber die Gefahr ist ganz, ganz, ganz gering, weil gefährliche Nebenwirkungen, die erst nach einem Jahr oder noch später nach einer Impfung auftreten, die gibt es eigentlich nicht. Wenn es durch eine Impfung zu einer mehr oder weniger schweren Nebenwirkung kommt, dann geschieht das in der Regel in den ersten Stunden, in den ersten Tagen oder Wochen danach, aber nicht ein ganzes Jahr oder Jahre später. Solche Langzeitschäden, die erst viel später auftreten, die kennt man von Medikamenten, aber nicht von Impfstoffen.
Du hast gesagt, man kennt das von Medikamenten, da kommt es dann, was sich zu Nierenproblemen, zu Herzproblemen oder zu anderen auch merkwürdigeren Krankheiten, Autoimmunerkrankungen zum Beispiel. Wieso gibt es das bei Medikamenten und bei Impfungen nicht?
Weil es da zwei wichtige Unterschiede gibt. Einmal, so ein Medikament wird oft längere Zeit eingenommen, manchmal sogar täglich, ne? Und dann kann sich das im Körper anreichern. Die Impfung, die bekommt man einmal oder zweimal, vielleicht auch dreimal. Und was da drin ist, das wird sehr schnell abgebaut, sodass eigentlich nur die Reaktion des Immunsystems bleibt, nicht der Impfstoff selber, was da geimpft wurde. Das ist ein Unterschied. Der zweite, ein Medikament, das verändert sich ja bei seiner Reise durch den Körper. Es wird verändert und abgebaut und umgebaut und so. Das geschieht in der Leber, das wird ausgeschieden über die Niere, wie auch immer. Dann manche Medikamente, ne, wenn man die schluckt, dann gelangen die erst in den Magen und in den Darm. Also so ein Medikament, das wandert durch den Körper und auch was da aus dem Medikament wird, diese Abbauprodukte, das kann also an vielen verschiedenen Stellen im Körper wirken. Der Impfstoff dagegen, der aktiviert das Immunsystem, aber der wird nicht im Körper zu anderen Stoffen um- oder abgebaut, die dann irgendwas machen, was man nicht haben will.
Also du hast gesagt, wenn Nebenwirkungen, dann sozusagen direkt nach der Impfung. Mhm. Aber es gab ja doch spektakuläre Fälle, also diese Hirnvenenthrombosen zum Beispiel. Mhm. Das ist ja nicht sofort nach der Impfung passiert, sondern erst später. Wie kommt das?
Stimmt. Also das kommt, weil das Immunsystem braucht manchmal ein bisschen Zeit, um zu reagieren. Man hat ja man sieht ja auch direkte Reaktionen. Das ist, wenn das eine allergische Reaktion ist, dann reagiert das sofort. Also innerhalb von 15 Minuten oder von ein, zwei Stunden. Das ist ja auch das Zeitfenster, in dem man bisher sagt, okay, nach einer Corona-Impfung bleiben Sie bitte noch eine Viertelstunde in der Nähe von einem Arzt, weil man in seltenen Fällen da eine heftige allergische Reaktion gesehen hat. Das ist auch so, wenn man allergisch auf was im Essen reagiert. Wenn man auf Bienenstiche allergisch reagiert oder auf ein Medikament. Das kommt sofort, die Reaktion. Das geht fix. Weil da wehrt der Körper sich ja gegen einen vermeintlich gefährlichen Stoff. Das muss schnell gehen. Und dann gibt es Fälle, wo das Immunsystem etwas langsamer reagiert, nach einigen Wochen. Und das ist zum Beispiel so bei Autoimmunerkrankungen, also wo das Immunsystem dann Zellen oder Gewebe des eigenen Körpers attackiert. Bei den Hirnvenenthrombosen spielen auch fehlerhafte Antikörper eine Rolle, um es jetzt mal grob zu beschreiben. Diese Nebenwirkungen sind aber sehr selten und auch die haben sich nach ein oder wenigen Wochen gezeigt und nicht nach ein oder wenigen Monaten oder Jahren. Also es war auch eine Frage von Wochen.
Nee, aber in den Zulassungsstudien, die ja auch über ein paar Monate gelaufen sind, da ist diese Hirnvenenthrombose nicht aufgefallen. Wie kommt das?
Weil bei Impfungen ist die Zeit nicht entscheidend, sondern die Zahl. Jetzt hätte ich es fast verwickelt. Also die Zahl ist wichtig, die Zahl der Impfungen. Hirnvenenthrombosen durch die Impfung, die treten sehr selten auf. Also ungefähr schätzt man jetzt bei einem oder zwei Menschen von 100.000 Geimpften. Das heißt, man muss mehr als 100.000 Menschen impfen, um einen solchen Fall zu beobachten. Für die Zulassung, da hat man 30.000 bis 40.000 Menschen geimpft. Das ist schon viel. Aber da hat man keine Hirnvenenthrombose entdecken können, weil die tritt ja bei einem von 100.000 Leuten auf, also so extrem selten. Und noch was, das vielleicht gut zu wissen ist in dem Zusammenhang, was jetzt mit den Corona-Impfstoffen passiert, das wird ja auch nach der Zulassung immer noch weiter beobachtet. Diese Teilnehmer an diesen Zulassungsstudien, die werden weiter beobachtet. Da sind die Hersteller verpflichtet, weiter Daten zu liefern. Das hat man extra bei der Corona-Impfung so gemacht.
Wenn wir jetzt alle nicht auf Corona gucken, sondern auf die Grippeimpfung, ne? Also die Schweinegrippeimpfung ganz genau gesagt, da ist doch auch ein Jahr später aufgefallen, hups, da hat es gehäuft Fälle von Narkolepsie gegeben.
Diese Nervenkrankheit.
Das ist damals ja auch als Langzeitfolge registriert worden, oder?
Ja, ist aber keine Langzeitfolge. Also es stimmt, man hat nach einem Jahr oder ein bisschen später erst gesehen, dass es solche Fälle von Narkolepsie gibt, dass die häufiger auftreten als normalerweise. Aber diese Fälle selber, die Narkolepsie selber, die trat bei den einzelnen Menschen in der Regel schon nach einigen Wochen auf. Also es hat nur eben gedauert, bis man gesehen hat, oh, hier gibt es in der skandinavischen Bevölkerung eine Häufung von Narkolepsiefällen. Also einfach, weil diese Nebenwirkung eben auch sehr selten auftritt, da sagt man ungefähr bei einem von 20.000 Geimpften. Auch da muss man eben schon eine ordentliche Menge von Menschen impfen, bis man mehrere solcher Fälle sieht. Also auftreten tut diese Nebenwirkung nach einigen Wochen, vielleicht auch nach 2-3 Monaten, aber doch relativ zügig. Entdeckt hat man sie erst nach einem Jahr, weil man erst dann eben eine große Zahl von Geimpften hatte. Und diese große Zahl von Geimpften braucht man, um so eine seltene Nebenwirkung zu entdecken. Wieder die Zahlen.
Also wenn ich richtig verstehe, es kommt darauf an, wie viele Geimpfte man beobachtet und nicht wie lange man sie beobachtet nach der Impfung. Oder nicht so sehr.
Genau. Und bei Corona, da hatte man sehr schnell sehr viele Studienteilnehmer. Da waren ja sogar die Impfstoffhersteller damals überrascht, wie schnell sich da 30.000, 40.000 Freiwillige gemeldet hatten. Deswegen, unter anderem, ging das auch so schnell mit den Zulassungsstudien, weil man so schnell genügend Teilnehmer hatte. Normalerweise braucht man länger, um solche Mengen von Teilnehmern zu finden. Nochmal, die wurden eben auch 2 Jahre lang, werden die nachbeobachtet zur Sicherheit.
Also kurzum, vor Langzeitwirkung muss ich mir jetzt nicht so große Sorgen machen?
Nein, das ist quasi gibt es gar nicht bei Impfungen. Und gerade jetzt für die Corona-Impfung würde ich sogar sagen, diese Impfung gehört zu den am besten untersuchten überhaupt. Ein Wissenschaftler hat neulich mal das geguckt und hat gesagt, es gibt schon über 30.000 Studien zu den Impfstoffen gegen Corona. Das ist doch eine Menge. Also da kann man den Daten, glaube ich, ganz gut vertrauen.
Was weiß man über Langzeitnebenwirkungen? Tauchen quasi nicht auf, sagt Christina Sartori aus dem Quarks-Team. WDR 5. Vielen Dank, Christina.
Gerne. Tschüss, Martin.
WDR 5 präsentiert das zerbrechliche Paradies. Die Ausstellung im Gasometer in Oberhausen zeigt traumhafte Bilder der Natur und wie wir dieses Paradies ruinieren. Aber sie bringt uns auch Visionen einer grünen Zukunft vor Augen. Blickfang im Gasometer ist eine riesige Erdkugel, auf die spektakuläre Satellitenbilder projiziert werden. Das zerbrechliche Paradies. Die neue Ausstellung im Gasometer in Oberhausen wird am 1. Oktober eröffnet. Mehr Infos unter wdr5.de.
Und hier ist Die Wissenschaft auf WDR 5. Junge Leute weltweit machen sich große Sorgen wegen der Klimakrise. Eine aktuelle Studie sagt, 60% der 16- bis 25-Jährigen, die haben Zukunftsängste. Jeder Zweite glaubt, die Menschheit sei dem Untergang geweiht. Und viele sind auch wütend auf ihre Regierungen. Die tun zu wenig, sagen sie. Wie beurteilen deutsche Jugendliche und junge Erwachsene die Situation? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Bildungs- und Gesundheitswissenschaftler Professor Klaus Horelmann gesprochen. Der hat an der Uni Bielefeld lange gelehrt und geforscht, jetzt an der Hertie School in Berlin. Und er arbeitet seit vielen Jahren an der Shell-Jugendstudie mit, die alle 4 Jahre erscheint. Ich habe ihn gefragt, Ängste, Verzweiflung, Wut nehmen zu bei jungen Menschen. Lässt sich das auch in Deutschland beobachten?
Wir haben die gleichen Beobachtungen in Deutschland, vor allem bei der Shell-Jugendstudie, die ja Langzeittrends misst. Und wir können das bestätigen, was diese internationale Studie an Ergebnissen gebracht hat. Auch in Deutschland, die jungen Leute, hier sind es die 12- bis 25-Jährigen, die wir immer befragen, haben ganz große Sorgen in den Bereichen Umwelt und Klima. Das steht an der Spitze der Sorgen und der Befürchtungen. Zusammenhalt der Gesellschaft auch, wirtschaftliche Fragen, Arbeitsplatz, Sicherheit, Kriege, Terror, Ungleichheit, ja, aber eben ganz oben der Klimawandel, die Bedrohung, die Belastung des Globus, die Unbewohnbarkeit des Globus und ebenfalls wie in der internationalen Studie in Deutschland auch eine Angst, eine Sorge, dass die Regierungen das Problem nicht richtig einschätzen und dass sie nicht korrekt und nicht fahrlässig und nicht konsequent handeln. Also die Tendenz der Ergebnisse lässt sich voll auf Deutschland übertragen. Ja.
Berichten die Jugendlichen eigentlich auch, wie diese Sorgen, die Befürchtungen und Ängste, wie die wirken, also was sie machen, was sie auslösen? Geht es eher in Richtung Resignation oder treibt das in die Aktivität?
Die Befürchtungen, dass man nicht sein ganzes Leben auf einem gesunden Planeten verbringen kann, die sitzt tief. Und eine Aktivistin wie Greta Thunberg hat das ja auch immer wieder auf den Punkt gebracht. Und tatsächlich ist es jetzt der allergrößte Teil der jungen Leute, darunter übrigens auch sehr viele junge Frauen, die mit Aktivität darauf reagieren. Also so etwas wie die Umweltbewegung Fridays for Future wäre ja niemals zustande gekommen, wenn sich diese Ängste, diese tiefen Befürchtungen nicht gebündelt hätten und in eine kritische Auseinandersetzung mit der Mehrheitspolitik auch den älteren Generationen gemündet wären. Nur eine Minderheit reagiert sozusagen depressiv, also mit Ohnmacht und mit Hilflosigkeit. Und wir müssen aufpassen, dass diese Minderheit nicht größer wird, denn die Corona-Pandemie ist noch oben drauf gekommen und hat dieses Gefühl von Kontrollverlust und von Steuerungsverlust noch gestärkt. Und deswegen mischen sich im Moment gerade diese beiden Probleme.
Ja. Wie sieht das aus? Wie könnte die Gesellschaft jungen Menschen, die sich Sorgen machen, wie könnten wir die am besten unterstützen?
Wir müssen sie sehr ernst nehmen. Wir müssen also auch diese sehr gefühlige Haltung, die hier kommt, auch deswegen, weil sehr viele junge Frauen dabei sind, die wirklich ganz, ganz tief mit ihren Emotionen dann beim Thema dabei sind. Das müssen wir ernst nehmen. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass es sich manchmal überlagert, vielleicht sowieso mit grundsätzlichen Lebensängsten, die ja auch typisch sind im Jugendalter. Das ist eine Lebensphase, wo ich da grundsätzlich mich auseinandersetze mit allem, was mir die Zukunft bringt. Und wir haben immer schon etwa so 10%, 12% junge Leute mit einer depressiven Verstimmung, mit tiefen Ängsten. Das kommt jetzt hier dazu. Also ernst nehmen und zuhören und mit ihnen debattieren. Das wäre das Allerwichtigste. Und dann, tja, wenn es irgend geht, ihnen zu zeigen, wie sie selbst aktiv werden können. Denn die beste Möglichkeit, aus diesem schlechten Gefühl herauszukommen, auch dem Gefühl, dass die Regierungen nichts tun, ist, selbst was zu machen und selbst politisch aktiv zu werden, selbst zu kämpfen. Das ist die Gegenrezeptur, wenn man nicht depressiv werden will und wenn man nicht in Hilflosigkeit versinken will.
Fridays for Future zum Beispiel orientiert sich ja nicht an dem Programm politischer Parteien, versteht sich aber als sehr politisch Und sehr zugespitzt ist das Ganze ja durch die Hungerstreikaktion, zum Beispiel jetzt in Berlin von Klimaaktivisten, die in den Dialog wollen mit den Kanzlerkandidaten. Was meinen Sie, könnte sich die politische Landschaft in Deutschland auch dadurch so ein bisschen verändern?
Ja, das tut sie auch bereits. Die Bewegung Fridays for Future ist stark und aktiv und sie hat bereits es geschafft, dass die Diskussion in Deutschland sich sehr stark auf die Klimabewegung, den Klimawandel auch eingelassen hat. Wir haben Gesetze, die wären ohne diese Bewegung nicht möglich gewesen. Also diese Bewegung ist erfolgreich. Das bedeutet eigentlich auch, dass wir das den hungerstreikenden jungen Leuten sagen müssen, ihr erreicht etwas, wenn ihr selbst aktiv euch beteiligt und wenn ihr in die politische Welt hinein agiert, vielleicht auch in Parteien aktiv seid. Ihr erreicht aber wenig, wenn ihr euch passiv zurückzieht und eine leidende Position einnehmt. Das ist für den politischen Diskurs schwer zu verdauen und schwer zu verarbeiten. Und ich würde als Bilanz sagen, wir haben eine junge Generation heute, die sehr politisch ist, nicht alle, aber ein großer Teil von ihnen. Und sie hat bereits den politischen Diskurs unheimlich stark verändert. Wir werden auch bei der Bundestagswahl sehen, dass die Themen Klimawandel, wir merken es ja jetzt auch im Wahlkampf, das Thema Klimawandel, Umweltschutz ganz, ganz weit oben steht. Und natürlich die Parteien, die dieses Thema hochhandeln und sehr ernst nehmen, dass die auch von den jungen Leuten ganz besonders gewählt werden.
Klimaängste, Zukunftsängste weit verbreitet unter Jugendlichen und Erwachsenen. Aber diese junge Generation tut eben auch sehr viel, um das Thema voranzubringen. Professor Klaus Hurelmann war das, Bildungs- und Gesundheitswissenschaftler an der Hertie School in Berlin. Hier auf WDR5, Quarks, Wissenschaft und mehr. Haben Sie einen besten Freund, eine beste Freundin aus Kindertagen? Das haben wir Sie gefragt. Auch wie lange kennen Sie sich schon? Wie lange haben Sie sich nicht gesehen? Was bedeutet Ihnen die Freundschaft? Wir haben Rückmeldungen bekommen. Vanessa Keller aus Bochum hat uns angerufen.
Ich bin oft umgezogen und habe noch von früher Freunde, die ich jetzt nicht mehr allzu häufig sehe. Aber es ist immer noch genau wie früher. Einmal meine beste Freundin Franzi, die wohnt in Hannover. Ich wohne in Bochum. Wir haben uns zwischenzeitlich mal 3-4 Jahre aus den Augen verloren und jetzt inzwischen sehen wir uns alle 2 Monate. Und dann gibt es noch meine gute Freundin Michelle aus dem Studium. Wir sehen uns vielleicht einmal im Jahr, aber es ist immer noch wunderschön.
Soweit Quarkshörerin Vanessa Keller aus Bochum. Und Christian Abraham aus Duisburg hat uns erreicht.
Ich kann für mich sagen, dass ich noch einen alten Freund aus meiner Jugend habe. Aber ich weiß auch, dass jede Lebensphase andere Freundschaften hervorbringt, andere Freundschaften auch erfordert. Und wenn dann ein alter Freund sich nach Jahren wieder blicken lassen würde, würde ich mich freuen. Aber vom Aufwärmen alter Freundschaften halte ich nichts. Und das hat bei mir auch noch nie geklappt.
Christian Abraham aus Duisburg war das. Alte Bekannte lässt sich nach Jahren an alte Freundschaften wieder anknüpfen. Wie gut geht das oder wie schlecht geht das? Wie sehen Sie das? Rufen Sie an 0800 5678 3x5 oder schreiben Sie an quarks@wdr.de.
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Dr. Horst Heidbrink ist Psychologe und Freundschaftsforscher und er lehrt an der Fernuniversität in Hagen. Und wir haben ihn per Telefon erreicht. Schönen guten Tag, Herr Dr. Heidbrink.
Schönen guten Tag.
Was ist denn für Sie ein guter Freund?
Also, ich antworte mal so ein bisschen genereller. Und zwar gibt es ja viele Beschreibungen und Definitionen von Freundschaft. Eine, die mir ganz besonders gut gefällt, lautet ungefähr so: Freunde sind Menschen, die man mag, deren Gesellschaft man genießt, mit denen man Interessen und Aktivitäten teilt, die hilfreich und verständnisvoll sind, denen man vertrauen kann und mit denen man sich wohlfühlt und die emotionale Unterstützung gewähren. Wenn dies alles gegeben ist und nicht nur von meiner Seite, sondern auch von der Seite des Freundes oder der Freundin so geschieht, dann ist das sicherlich eine enge, sehr gute Freundschaft.
Also schon deutlich mehr als Bekanntschaften, ne? Und also heißt, man hat nicht 2 Dutzend Freunde im Leben, oder?
Naja, im Leben hat man möglicherweise schon 2 Dutzend Freunde, aber
aber immer einen so nach dem anderen.
Ja, also das ist im Übrigen ganz interessant. Also es gibt da eine schöne Umfrage von Allensbach zu Freundschaften. Und ich fand das auch erstaunlich, denn im Schnitt, also befragt wurden Personen zwischen 14 und über 60 Jahren. Und beste Freundschaften, also der beste Freund, mit dem sind die Leute im Schnitt 24 Jahre befreundet. Bei den über 60-Jährigen sind das sogar fast 40 Jahre. Bei den Jüngeren natürlich dementsprechend weniger, aber selbst bei den 14-Jährigen sind es 7 Jahre. Also auch die haben schon eine relativ lange Freundschaft zu ihrem engsten, besten Freund beziehungsweise der Freundin.
Ja, verblüffend. Dieter Hecker aus Enge hat uns erreicht und das passt genau rein. Schönen guten Tag, Herr Hecker. Sie kennen das, ne? Längere ja. Jahre.
Ja, ich würde mich dem anschließen, was der Experte gesagt hat, obwohl ich kann doch das noch ein bisschen toppen. Ich kenne eine Freundschaft mit 4 Mitstudenten schon 53 Jahre. Wir haben uns in der ersten Stunde der Proseminargeschichte in Münster kennengelernt. Ja, und so hat sich das die Jahre entwickelt und mal Sendepause gewesen und dann aber wieder. Und ich würde alles sagen, was Ihr Experte gesagt hat, das würde ich sofort unterstreichen.
Machen Sie noch was zusammen?
Ja, jetzt in Corona natürlich nicht, ne? Aber wir hatten jetzt vor Corona sind die meisten aus der Clique 70 geworden. Da ist dann noch gefeiert worden.
Das heißt, aber da gab es dann ordentlich viele Geburtstagsfeiern.
Ja, aber immer nur meistens nur in diesem kleinen Rahmen, ne? Wir sind im Ganzen so 10 bis 12 Leute dann, ne? Immer mit Anhang, ne? Ich hatte ja auch geschrieben, dass zwei Freundinnen später dazu gekommen sind, ein Jahr später erst angefangen zu studieren. Und wir treffen uns regelmäßig, also vor allen Dingen immer Geburtstag und Jubiläen eben auch. Ne? Mhm. Ja, ist ja. Jetzt ausgefallen, die einen hatten jetzt goldene Hochzeit, das konnte jetzt nicht gefeiert werden wegen Corona. Ne?
Ja, das heißt, da haben Sie dann vor allen Dingen telefoniert oder Videokonferenzen gemacht?
Telefoniert, ja, und über WhatsApp und so, ne? Und Facebook, das ist also alles dann möglich. Mhm. Und das ist, wie gesagt, aus der allerersten Pro-Seminarstunde. Und ich hatte ja auch geschrieben, wir sind also nicht sehr, also ich meine, in Bielefeld ist die beste Freundin mit ihrem Mann, das ist nicht weit von hier. Aber dann eben Berlin, Basel, Emsland ist schon ein ganzes End. Ne? Und wir machen dann auch zu dem Jubiläum zum 40. und zum 50. haben wir dann uns immer wieder in Münster getroffen. Ne?
Mhm. Haben Sie jetzt ein bisschen Sorge, dass das abreißen könnte,
nein.
So nach Corona-Zeiten?
Nein, überhaupt nicht, nein. Dazu ist das schon zu lange und vor allen Dingen, wir hatten zwischendurch, waren mal Sendepause eine Weile. Ich weiß nicht mehr warum, aber nein, das reißt auf alle Fälle nicht ab. Ne? Wir haben regen Telefonkontakt und wir werden uns auch anschließen, wir werden alles nachfeiern.
Ja. Da haben Sie was zu tun. Dieter Hecker aus Enge, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Eins wollte ich noch zitieren, das haben Sie nämlich auch geschrieben. Es zeigt sich, dass Freundschaften lange halten können, man muss aber was dafür tun.
Ja, man muss also, auch wenn man mal nichts hört von der anderen Seite, muss man selbst auf die andere Seite zugehen. So ist nämlich das gewesen, als da dieser Bruch war mal eine Weile. Ne? Mhm. Und also immer nur warten, dass der andere reagiert oder agiert, das ist Quatsch, ist das. Ne? Dann wird da gar nichts raus. Nämlich der andere wird genau vielleicht so warten, dass man was macht. Ne? Und also ich würde, also man muss schon auch selbst was dafür tun. Die Freundschaft von selbst wird da nichts. Ne?
Nein. Ja. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Herr Heidbrink, das ist ja schon eine erstaunliche Zeit, 53 Jahre. Und,
ja, 53 Jahre finde ich auch sehr erstaunlich, wobei das mit den Angaben von dieser Allensbach-Umfrage durchaus übereinstimmt. Da war das ja auch ein Durchschnittswert von 40 Jahren. Das heißt, bei vielen ist es etwas weniger, aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Leuten, bei denen das eben, wie bei Herrn Hecker, 53 oder mehr Jahre dauert. Und was ich ganz interessant finde und auch wichtig finde, damit solche Freundschaften so lange auch halten, ist das, was er erwähnt hat, dass man sozusagen auch bestimmte Rituale, regelmäßige Treffen hat, dass man auch, falls mal solche Sendepausen sind, dass man dann auch tatsächlich den Mut hat, die anderen anzusprechen. Ne? Insgesamt ist es ja so, Freundschaften basieren ja wie viele menschlichen Beziehungen so auf Geben und Nehmen. Und das muss gerade bei so langen Freundschaften in der Balance sein. Das heißt, das muss nicht immer ausgeglichen sein, aber so insgesamt kann man sagen, dass also von Freundschaften beide oder alle in solchen Freundschaftskreisen auch profitieren sollten und wir dann eben auch selber etwas eingeben müssen, damit wir etwas wieder zurückbekommen.
Ja, lassen Sie uns nochmal an den Anfang gehen. Also was häufig passiert ist ja, dass man viele Leute erstmal so ein bisschen aus den Augen verliert. Ne? Und mir ist das selber vor kurzem passiert, bin ich durch die Straße gegangen, habe jemanden von Weitem gesehen, habe gesagt, kennst du aus der Grundschule? Und direkt war so ein ja lustiges Gefühl von Vertrauen da. Woher kommt sowas? Weil man sich einfach so gut kennt, also so lange kennt dann auch, wenn man zusammen die Schule verbracht hat oder die Studienzeit verbracht hat?
Ja, sicherlich. Also wenn wir Personen, auch wenn wir die länger nicht gesehen haben, dann können wir ja, wenn wir uns wieder treffen, sozusagen auf unsere Erfahrungen, die wir mit Freunden oder Freundinnen gemacht haben, zurückgreifen. Und dann entstehen ja auch sozusagen die Gefühle, die wir früher gehabt haben, die werden ja quasi wieder hervorgerufen. Und im positiven Fall, ne, haben wir uns vielleicht aus den Augen verloren, aber nicht irgendwie gestritten oder dass es große Konflikte gab. Und dann werden diese positiven Gefühle natürlich auch wieder aktiviert bei so einem Treffen. Mhm. Ob daraus dann wirklich sozusagen eine Reaktivierung dieser Freundschaft erfolgt, das ist noch eine andere Sache. Ne? Denn für Freundschaft reicht Sympathie, das ist eine wichtige Voraussetzung, aber die reicht nicht aus.
Ja, also da kann man nicht sagen, was wird da mal draus oder kann da was draus werden oder nicht. Aber nochmal zu der Vertrautheit und zu dem Vertrauen. Normalerweise braucht das ja viel Zeit, dass man Vertrauen aufbaut zwischen zwei Menschen, ne? Und auch in einer, sag ich mal, Bekanntschaft oder Freundschaft merkt man ja nicht sofort, wie haltbar ist sowas und wie gut kann man sich darauf verlassen.
Genau. Und von daher sind natürlich solche langjährigen Freundschaften besonders wertvoll, weil da habe ich ja viele Erfahrungen mit einem Freund oder einer Freundin gemacht. Und da haben wir uns sozusagen nicht nur verbal des gegenseitigen Vertrauens versichert, sondern ich habe auch konkret die Erfahrung gemacht, wie ich mich auf jemanden verlassen kann, auch in welchem Umfang. Also wir wissen sozusagen, wie wir uns gegenseitig einschätzen können. Und das weiß ich bei jemandem, den ich gerade kennengelernt habe, natürlich noch nicht. Hm. Das muss ich sozusagen erstmal ausprobieren.
Das muss man erstmal testen. Ne? Alte Bekannte, lässt sich nach Jahren noch an alte Freundschaften wieder anknüpfen? Wie sehen Sie das? Rufen Sie an, diskutieren Sie mit 0800 5678, dreimal die 5, oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Wir sprechen gleich weiter hier auf WDR 5. Alte Bekannte, was uns Freundschaften bedeuten, darüber reden wir heute mit Ihnen und mit Dr. Horst Heidschmidt, Psychologe, Freundschaftsforscher, und er lehrt an der Fernuniversität in Hagen. Herr Heidbrink, die Zeiten haben sich ja ein bisschen geändert. Wir leben ja nicht mehr wie unsere Großeltern damals fest an einem Ort. Wir ziehen oft um, wechseln den Job, wechseln auch Lebenspartner. Da ist das ja ganz schön kompliziert, auch Freundschaften zu pflegen, oder?
Das ist richtig. Also früher waren solche Umzüge, vor allen Dingen in entferntere Städte und so, ja häufig das Aus für Freundschaften. Also zumindest bis man dann möglicherweise in seinen Heimatort irgendwann nach Jahrzehnten wieder zurückgezogen ist. Heute haben wir glücklicherweise ja die Möglichkeit, zum Beispiel über soziale Netzwerke, relativ unkompliziert mit Freundinnen und Freunden auch Kontakt zu halten. Das heißt, ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben. Es ist ja nicht so aufwendig, als wenn man Briefe schreiben muss da. Das war natürlich auch früher schon immer eine Möglichkeit, die Kontakte in Freundschaften aufrecht zu erhalten.
Na, Briefe, die Variante hatte lange Zeit Simone Leimbach gewählt aus Wuppertal. Schönen guten Tag, Frau Leimbach.
Ich grüße Sie, hallo.
Sie haben nach langer Zeit eine Brieffreundschaft wiedergefunden.
Ganz
erzählen
genau.
Sie mal.
Als Kinder sind unsere Eltern immer mit uns nach Holland gefahren. Und da war ich 6, als ich ein älteres Mädchen, die war 8, aus Mainz kennengelernt habe. Und wir haben den ganzen Urlaub verbracht. Und da ich gerade schreiben gelernt hatte, haben wir dann beschlossen, dass wir uns Briefe schreiben. Und das ging dann ein paar Jahre. Wir haben uns auch gegenseitig besucht. Und irgendwann ist das dann, wie das dann so ist, ne, ist das eingeschlafen. Und vor 2 Jahren habe ich so gedacht, Mensch, so alte Fotos rausgekrost, die Michaela, genannt Michele, die suche ich jetzt einfach mal und habe einfach ihren Familiennamen eingegeben und tatsächlich habe ich sie gefunden, arbeitet in der Uni-Bibliothek in Mainz und habe ihr geschrieben, bist du denn die Michele von damals in Holland, wir waren doch mal Brieffreundin und dann war die das. Und die hatte genau wie ich geheiratet, aber ihren Mädchennamen behalten. Und jetzt schreiben wir uns keine Briefe mehr.
Das macht das Suchen leichter. Ne?
Das macht das Suchen. Ich habe die sofort innerhalb von wenigen Sekunden gefunden mit Foto und allem. Und und jetzt schreiben wir uns E-Mails.
Haben Sie sich denn getroffen? Noch, in Holland noch vielleicht
nicht.
Sogar?
Noch nicht. Wir planen das, aber wir haben uns noch nicht gesehen. Und es ist 50 Jahre her.
Ja, was bedeutet Ihnen das heute?
Ich finde das sehr schön, weil das war damals auch so ein, ja, wie soll ich sagen, also ein einschneidendes Erlebnis. Und ich habe sehr an ihr gehangen. Die war ja auch ein bisschen älter und wir haben uns so gut verstanden. Und dass wir uns jetzt wieder über Familie austauschen, über Eltern. Jetzt vor einem Jahr ist ihre Mutter gestorben. Da konnte ich ihr auch ein bisschen beistehen. Haben wir dann auch mal telefoniert. Das ist schon mal. Ich kann nicht sagen, dass wir Freundinnen sind. Ne, wir waren Brieffreundinnen und das sind wir geblieben. Ne, aber eng verbunden irgendwie.
Ja, ja. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja.
Sehr gerne.
Herr Heidbrink, Sie haben sich schon gemuxt im Hintergrund.
Ja,
erzählen Sie.
Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Das haben wir, glaube ich, relativ häufig, dass gerade so Kinder- und Jugendfreundschaften, die durchaus auch ganz intensiv sein können oder auch so Brieffreundschaften, irgendwann nicht beendet werden, aber man verliert sich irgendwie aus den Augen. Das hängt häufig ja damit zusammen, dass die Situation, also zum Beispiel die familiäre Situation, die berufliche Situation, dass die sich so verändern, dass man dann eigentlich keinen Kontakt mehr hat. Aber irgendwann, wie die Hörerin vorhin erzählt hat, ne, 50 Jahre später, dann kann man ja auch so ein bisschen die Vermutung kam, dass sich vielleicht solche Situationen wieder angenähert haben. Da, und dann kann man es versuchen, halt so einen Kontakt wiederherzustellen. Und dies war ja ein ganz positives Beispiel dafür, dass das so schnell geklappt hat und dass sich die alte Vertrautheit, so weit wie das damals halt war, auch schnell wiederhergestellt hat.
Mhm. Ja, Frau Leimbach, herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Wollen Sie noch was sagen? Oder?
Nö, eigentlich nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob die Michele mich hört. Ja. WDR 5 in Mainz wahrscheinlich eher nicht.
Warum
aber,
nicht?
Nee, ich freue mich, dass ich das mal erzählen konnte, aber weil ich finde das schon eine einmalige Geschichte.
Ja, herzlichen Dank. Und Ihnen eine gute Zeit mit Michele.
Wunderbar, Ihnen auch.
Danke, tschüss.
Vielen Dank, tschüss.
Herr Heidbrink, Frau Leimbach hat jetzt natürlich eine ganz besondere Geschichte erzählt. Gibt es denn auch manchmal, sage ich mal, negative Effekte, wenn man alte Freunde wieder trifft? Manchmal sind das ja auch Freundschaften, wo so merkwürdige Beziehungsmuster abgelaufen sind, die man damals vielleicht auch gar nicht so toll fand. Und die Sorge jetzt könnte ja sein, hups, das kommt jetzt alles wieder.
Das ist durchaus möglich. Also in dieser schon erwähnten Umfrage sagen ungefähr 50% der Leute, dass wenn sie alte Freunde plötzlich irgendwo wieder treffen, dass sich diese alte Vertrautheit quasi ganz schnell wieder da ist. Aber eben auch ungefähr die andere Hälfte sagt, dass das gar nicht der Fall ist. da. Also das kann natürlich sein und das hängt vor allen Dingen auch damit zusammen, wie solche Freundschaften früher zum Beispiel auseinandergegangen sind. Ne? Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl gehabt habe, wir sind zwar befreundet gewesen, aber letztlich bin ich von meinem Freund oder meiner Freundin doch eher ausgenutzt worden. Da und sozusagen diese Gleichheit, die ja eigentlich in Freundschaften zwischen beiden herrschen sollte, die war gar nicht gegeben, dann kann bei so einem Wiedertreffen natürlich der Versuch stattfinden, sozusagen dieses alte Ungleichgewicht wiederherzustellen. Ne? Und dann bin ich da skeptisch und dann wird das auch vermutlich nicht dazu führen, dass es zu einer besseren Freundschaft kommt.
Ich würde gerne mal noch einen Aspekt aufgreifen, sozusagen ganz vom Anfang. Christian Abraham aus Duisburg hatte ja gesagt, jede Lebensphase bringt andere Freundschaften hervor und erfordert auch andere Freundschaften. Anders gefragt, ist es manchmal auch ganz gut, sich von alten Freundschaften zu verabschieden?
Das machen wir, glaube ich, quasi automatisch. Ne? Also ich hatte ja anfänglich gesagt, wie lange wir mit dem besten Freund im Durchschnitt befreundet sind. Das darf man allerdings jetzt nicht so interpretieren, dass wir umgekehrt nicht auch viele Freunde im Laufe des Lebens sozusagen verlieren. Und das hängt weniger damit zusammen, und das hatte Ihr Hörer ja auch so anklingen lassen, dass wir uns dann schlimm zerstreiten, sondern dass sich unsere Interessen, dass sich unsere Situationen verändern. Und Freundschaft, ich hatte vorhin schon gesagt, also Sympathie, gegenseitige Sympathie ist für Freundschaft was ganz Wichtiges. Aber was dazu kommen muss, sind auch gemeinsame Interessen und auch eine Übereinstimmung, zumindest in wesentlichen Einstellungen. Also, denn wenn ich jemanden sympathisch finde, aber wir haben keinerlei gemeinsame Interessen, ne, der interessiert sich für Fußball und ich interessiere mich für die Oper, dann macht das wenig Sinn. Wir wissen nicht, was wir miteinander anfangen sollen. Das wird zumindest dann zu keiner intensiven Freundschaft kommen.
Ja. Manche Leute haben ja auch Hemmungen, sag ich mal, nach 10 Jahren bei einer alten Freundin, einem alten Freund anzurufen. Könnte da auch eine Rolle spielen, dass man sich schnell vergleicht? Also man sagt, bei dem ist es ja vielleicht dann besser gelaufen als bei mir oder bei mir. So, das könnte schwierig werden.
Ja, ich glaube, das ist gerade, wenn man so an alte Schulfreundschaften denkt. Ne? Ich glaube, das können viele auch von unseren Hörerinnen und Hörern nachvollziehen, wenn sie an so Klassentreffen denken. Ne? Wenn man sich nach 10, 20, 30 Jahren wieder trifft, dass man dann schon möglicherweise ein mulmiges Gefühl hat, ne? Weil solche sozialen Vergleiche dann natürlich auf der Hand liegen. Ne? Also wer ist Abteilungsleiter geworden, wer ist Direktor geworden, wer ist immer noch ein kleiner Angestellter, wer hat wie viele Kinder, wer kommt mit welchem großen Auto an und so. Also solche sozialen Vergleiche stellen wir automatisch immer an. Und wenn wir da den Kürzeren ziehen, dann ist das für uns ja nicht unbedingt so ein Stimmungsaufheller. Ne?
Ja, aber es kann ja sein, dass es mit der Dauer der Zeit immer entspannter wird, da drauf zu gucken, oder?
Ja, das kann durchaus sein, ne? Aber wir wissen eben quasi auch so intuitiv, dass Freundschaften vor allen Dingen dann gut funktionieren, wenn sozusagen die Situation für beide Freunde oder Freundin relativ ähnlich ist.
Ja.
Und wenn es da so große Unterschiede gibt, ne, da egal, ob ich nun derjenige bin, der denkt, also mir geht es sehr viel besser, oder ich bin derjenige, der denkt, mir geht es sehr viel schlechter, dann ist diese Balance in Freundschaften immer so ein bisschen wackelig.
Ines Schulze-Hillert aus Mülheim hat uns angerufen. Schönen guten Tag, Frau Schulze-Hillert.
Schönen guten Tag, Herr Winkelheide.
Sie haben alte Schulfreundinnen nochmal kontaktiert.
Ja, also ich habe immer wieder über so 2, 3 Schulkolleginnen nachgedacht und wollte eigentlich immer gerne wissen, was aus denen geworden ist. Und dann habe ich mir wirklich die Mühe gemacht, die Telefonnummern herauszubekommen, habe teilweise die Eltern angerufen und dachte, als ich dann anrief, naja, wie wohl die Reaktion wird, wenn ich da nach über 35 Jahren anrufe.
Und wie war's?
Super. Ich habe offene Türen eingerannt. Die Freundinnen haben sich unglaublich gefreut, dass ich mich gemeldet habe. Da war ich dann wiederum sehr geschmeichelt. Und seitdem treffen wir uns ein- bis zweimal im Jahr. Wir wechseln immer von einer Freundin zur nächsten. Wir haben sofort einen Draht zueinander gehabt. Wir können über vieles reden, über das man gar nicht mit zum Beispiel den Partner reden kann, weil der da noch gar nicht im Spiel war. Wir brauchen uns auch nicht voreinander aufzuklustern. Wir wissen ja, wie wir früher waren. Und von diesen neuen alten Freundschaften zehre ich sehr.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Bericht, Ines Schulze-Hillert aus Mülheim. Und ich würde das gerne noch mal ein bisschen weiten oder einen Aspekt noch mit reinbringen, Herr Heidbrink. Wie sieht denn das aus? Bewerten Männer und Frauen eigentlich Freundschaften unterschiedlich oder läuft das ziemlich gleich?
Ja,
was sagt also die Freundschaftsforschung?
Ich würde gerne noch kurz vorher was zu der Hörerin sagen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir uns möglicherweise viel zu viel Gedanken machen da und dass so die Reaktivierung bei alten Freundschaften, dass das nicht klappt oder dass wir auf Ablehnung stoßen.
Also nicht einfach, nicht lange Anlauf nehmen, einfach machen.
Ja, wenn ich mich sozusagen in die andere Rolle versetze, mich würde jetzt meinetwegen ein alter Schulkamerad oder so anrufen, da, dann ist doch auch mein erstes Gefühl, oh toll, ne, ich höre mal, was der will und wie es dem geht und so und nicht, wieso meldet der sich jetzt nach 30 Jahren, ne, da. Also das ist ja auch gar nicht so unser Gefühl dabei. Aber Sie hatten jetzt noch gefragt nach den Unterschieden.
Männer, Frauen, gibt es da Unterschiede?
Zwischen Männern und Frauen. Also in den Freundschaften gibt es tatsächlich Unterschiede. So ein bisschen plakativ ist das in der Freundschaftsforschung so, dass man die Frauenfreundschaften häufig als Face-to-Face-Freundschaften bezeichnet. Können wir uns vorstellen, die Freundinnen treffen sich zum Kaffee trinken, sitzen sich gegenüber und erzählen sich, was passiert ist, über die Familie, über die Kinder, auch über die Männer. Da. Und die Männer, wenn die sich treffen, das wird häufig eben auch so ein bisschen plakativ als Side-by-Side-Freundschaften bezeichnet. Die brauchen erstmal was sie zusammen machen. Sport, Hobby. Und selbst wenn sie sich in einer Kneipe treffen, sitzen sie möglicherweise nebeneinander an der Theke und reden mit dem Wirt oder der Wirtin. Also dieser Unterschied, der trifft natürlich nicht auf jede Freundschaft zu, ne?
Ja. Aber haben die sozialen Medien das verändert?
Nein,
das glaube ich nicht. Oder ist das ein sehr stabiles Muster, was einfach weiterläuft?
Das ist, glaube ich, ein relativ stabiles Muster. Was die sozialen Medien schon eher verändern, ist, es gibt ja nicht nur Männerfreundschaft und Frauenfreundschaften da, sondern es gibt ja auch gegengeschlechtliche Freundschaften. Also dass sozusagen Männer mit Frauen oder Frauen mit Männern befreundet sind. Und das scheint durchaus durch soziale Medien leichter zu sein.
Ja. Ich sehe schon, wir könnten noch richtig lange weiterreden, können wir aber jetzt nicht, weil gleich kommen die Nachrichten. Alte Bekannte lässt sich nach Jahren an alte Freundschaften wieder anknüpfen. Dank allen Hörern, die uns angerufen haben, die uns gemailt haben. Dank unserem Experten Dr. Horst Heidbrink, Psychologe, Freundschaftsforscher, lehrt an der Fernuniversität in Hagen. Herr Dr. Heidbrink, herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns. Und mehr Wissenschaft um kurz nach vier hier um WDR 5. Da ist die Frage Korallenriffe. Können wir die eigentlich noch retten? Digitaler Schulunterricht. Für viele ein Reizwort, weil es nicht immer gut läuft. Dabei gibt es wirklich guten digitalen Unterricht und wie der aussieht, das ist ein Thema heute hier. Außerdem, Konservierungsmittel, sind die immer so schlecht, also so ungesund wie ihr Ruf? Am Anfang geht es um Korallenriffe. Die Hälfte ist schon weg. Abgestorben, verschwunden in nur 30 Jahren. Und von der verbliebenen Hälfte könnten in den nächsten 30 Jahren nochmal so 70-90% absterben, sagt die Wissenschaft. Und klar ist, den Korallenriffen geht's nicht wirklich gut. Ein Problem, die Erwärmung der Weltmeere. Aber das ist eben nicht die einzige Gefahr. Quox Reporter Felix Schledde. Wenn man sich das so anguckt, die Einschätzung der Wissenschaft, könnte man ja davon ausgehen, in naher Zukunft sind wirklich fast alle Korallen weg.
Es sieht nicht so gut aus,
nein.
Nee. Nicht wirklich.
Nicht wirklich?
Nein.
Ist aber ein Problem, wenn die Korallen weg sind. Ne?
In der Tat ist das ein Problem, weil diese Korallenriffe, die von diesen Korallen gebildet werden, die sind neben den Regenwäldern tatsächlich der artenreichste Lebensraum der Welt. Also bisher hat man da so knapp 60.000 verschiedene Arten in den Riffen entdeckt. Und diese Korallen, die sind für viele dieser Arten eine wichtige Nahrungsquelle. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn die Korallen absterben, dann gehen auch viele von diesen Arten ein. Und weil es sich dabei um viele Fischarten handelt, ist dann auch wieder die örtliche Fischerei stark belastet. Und mal ganz abgesehen von dieser ganzen Kausalkette, schützen diese Korallenriffe auch die Küsten vor Sturmschäden, vor Überflutungen und auch vor Erosion.
Aber genau diese Erosion ist eben auch ein Problem, oder? Für die Korallenriffe.
Ja, das ist es tatsächlich. Also wenn jetzt Küste vom Wasser weggeschwemmt wird, dann passiert das ja nicht nur durch Sturmschäden, sondern das kann auch durch zu starke Abholzung an der Küste passieren. Also wenn die Bäume im großen Stil abgeholzt werden, dann kann das Wasser auch leichter Land abtragen. Um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen, in Vietnam, da hat die Abholzung der Mangrovenwälder dazu geführt, dass in den Küstenbereichen tatsächlich bis zu 50 Meter Land pro Jahr verloren gehen. Und da sieht man dann schon mal ganz gut, wie sich so Umweltgeschehen an Land und im Wasser gegenseitig bedingen kann.
Was passiert da und warum ist das so schlecht für die Korallen?
Naja, also wenn Küstenboden ins Wasser gespült wird, dann wirbeln dabei winzige Teilchen auf, eine Sedimente des Bodens, die dann im Wasser aufgewirbelt werden und das macht das Wasser trübe und das schränkt natürlich den Lichteinfall ins Wasser ein. Und das wiederum führt zu einem geringen Wachstum bei den Korallen, auch zu einer eingeschränkten Photosynthese und zu einem erhöhten Stress durch die steigende Meerestemperatur. Und das alles zusammen, das bedeutet, es kommt nicht nur häufiger zu Korallenbleichen, sogenannten Korallenbleichen, sondern auch die Korallen pflanzen sich weniger fort.
Korallenbleiche heißt, was bleicht dann tot?
Ja, so ungefähr. Wir können es noch mal kurz ein bisschen weiter ausführen. Also diese Korallen, die leben in einer Symbiose mit sogenannten Zooxantellen. Das sind mikroskopisch kleine Lebewesen. Ja. Kennt man, ne? Mikroskopisch.
Die machen Photosynthese, ne?
Genau. Und kurz gesagt machen sie genau das. Das sind mikroskopisch kleine Lebewesen, die in den Zellen der Korallenpolypen leben. Die filtern dort Schadstoffe zum einen und genau, sie machen Photosynthese zum anderen. Und dadurch versorgen sie die Korallen mit Nährstoffen. Das machen die aber nur bis zu einer bestimmten Temperatur. Und wenn der Wärmestress aber zu hoch wird, entweder weil die Meerestemperatur steigt oder weil die Korallen durch Sedimentablagerung empfindlicher werden für Wärmestress, dann stellen diese Zooxantellen die Photosynthese ein und dann werden sie von der Koralle abgestoßen und die bekommt dann keine Nährstoffe mehr und dann bleicht die eben aus, weil diese Zooxantellen auch für die Färbung verantwortlich sind.
Und dann stirbt die Koralle.
Ja, noch nicht mal zwangsläufig.
Nicht sofort.
Sie kann sich von dieser Bleiche erholen, aber das dauert so im Schnitt 10 bis 15 Jahre. Und jetzt hat man in den letzten Jahrzehnten ja durchaus schon festgestellt, diese Intervalle zwischen diesen Korallenbleichen, die sind so klein geworden, dass sich die Korallen eben häufig nicht mehr erholen und ja, dann sterben sie.
Die Erosion von Landmassen verstärkt diesen Prozess?
Ja, also es ist tatsächlich so, denn man muss sagen, es ist sehr schwierig, den voranschreitenden Erwärmungsprozess noch
aufzuhalten. Ne?
Aufzuhalten, ja. Genau. Das ist sehr, sehr schwierig.
Es wird einfach immer wärmer. Ne?
Es wird einfach mal wärmer. Und jetzt vielleicht die kleine gute Nachricht in diesem Erosionsprozess ist, darin liegt zum Glück auch ein Ansatz für eine Lösung. Denn ne, wenn wir schon davon ausgehen, dass die Meereserwärmung schwer bis gar nicht aufzuhalten ist, dann kann man zumindest versuchen, die Korallen weniger empfindlich für diese Meereserwärmung zu machen. Und ein Ansatz dazu kommt jetzt von der University of Queensland in Australien. Die hat eine Studie veröffentlicht, in der sie sich angeguckt haben, was würde denn passieren, wenn wir jetzt diese ganzen abgeholzten Küstengebiete wieder bewalden. Und die sagt, jedes Jahr werden so circa 234 Tonnen Sediment in die Korallenriffe gespült weltweit.
Was sie eben empfindlich macht für Temperaturen
genau,
und Stress. Und dann
genau, dann geht der ganze Zyklus los. Genau. Ne? Okay. Und wenn wir jetzt durchschnittlich 1000 Hektar Küste wieder bewalden würden, dann könnten wir damit den Sedimentabfluss, der diese Korallen effektiv erreicht, in diesen Regionen um ca. 8% verringern.
Heißt Mangrovenpflanzen, Mangrovenpflanzen, Mangrovenpflanzen.
Wenn es bloß so einfach wäre, ein bisschen komplizierter wie immer ist es schon, denn diese Korallen sind nicht unbedingt dort am stärksten betroffen, wo das meiste Sediment abgetragen wird, also zum Beispiel Vietnam und Indonesien. Die verlieren jedes Jahr jede Menge Land, haben wir ja gerade schon gesagt. Aber die Korallenriffe dort, die sind nicht mal am stärksten davon betroffen, sondern zum Beispiel Fidschis Korallenriffe, die sind viel stärker betroffen, obwohl die Erosion in Fidschi gar nicht so stark ist. Also da muss man schon auf das genaue Verhältnis zwischen Renaturierung und Einfluss auf die Korallenriffe achten. Aber klar, grundsätzlich Bäume pflanzen.
Gar nicht, gut. Gar nicht so schlecht, auch weil nicht so viel Boden verloren geht. Also gerade in Indonesien und Vietnam, hast du ja vorhin gesagt. Ne?
Ja, Das stimmt. Wobei man natürlich auch wieder gucken muss, wie viele Menschen sind jetzt wiederum von der Landwirtschaft abhängig, die jetzt nicht mehr möglich ist, wenn ich erstmal wieder Wälder hochziehe. Es ist kein so ganz unkompliziertes Ding. Und weil eben diese Wiederbewaldung nicht der einzige Lösungsansatz sein kann, gibt es dann auch noch andere Ansätze zum Korallenschutz, ne? Also zum Beispiel sowas wie künstliche Korallenriffe. Da wird dann geguckt, ob man eben Kalkstein da unten erzeugen kann, auf dem sich Korallen wieder ansiedeln. Und auch eine Studie aus dem letzten Jahr von der Uni Melbourne, die haben es zum ersten Mal geschafft, erfolgreich Korallen zu züchten, die hitzeresistenter sind. Heißt, die halten diese Meereserwärmung leichter aus.
Ist aber auch bestimmt kompliziert, oder?
Das ist ein sehr komplizierter Prozess, auf jeden Fall. Das müssten wir in einem eigenen Beitrag vielleicht nochmal besprechen.
Können wir machen. Also, aber wir halten mal fest, das Massensterben der Korallen, das lässt sich in Zukunft vielleicht nicht ganz verhindern. Ne? Aber besser ist schon mal weniger Bäume zu fällen und wenn sie gefällt sind, dann wenigstens wieder aufzuforsten.
Wieder wenigstens mal pflanzen, genau. Ja,
und weil das eben zusammenhängt.
Richtig, das ist interessant. Manchmal hängen solche Sachen zusammen, wo man sie vielleicht nicht unbedingt erwartet.
Denkt man nicht dran. Ne? Ja. Felix Schledde über Sedimenteinspülungen in das Meer und warum Korallen das überhaupt nicht mögen. WDR 5 Quarks. Wenn ich Obst zum Beispiel haltbar machen will, dann kann ich es einfrieren oder ich kann es einkochen oder Marmelade draus machen. Klar, Zucker, ein abruptes Konservierungsmittel, ein anderes ist Salz, aber zu viel Zucker, Salz, gar nicht gut. Daher sind gerade von der Lebensmittelindustrie eine Menge anderer Stoffe zum Haltbarmachen erprobt worden und die haben nicht unbedingt den besten Ruf. Quarks-Hörerin Jana hat uns zu dem Thema geschrieben. Sie will wissen, was Konservierungsstoffe in unserem Körper machen und fragt, ob es besser ist, vielleicht komplett drauf zu verzichten. Da können wir weiterhelfen. Genau gesagt, Christiane Tova kann helfen aus dem Quarks-Team. Die hat sich schon länger mit dem Thema beschäftigt. Hallo Christiane.
Hallo Martin.
Konservierungsstoffe haben nicht den besten Ruf. Das sieht man ja auch an Janas Frage. Wie berechtigt ist diese Skepsis bei Konservierungsmitteln?
Ja, also es gibt in der Tat ein paar, da würde ich auch genauer hinschauen. Aber ansonsten gilt wirklich, ja, die Dosis macht das Gift. Also die meisten sind in der Menge, in der sie zugelassen sind, nicht schädlich. Da kann man sich auch drauf verlassen. Und die Höchstmengen, die hat die EU gesetzlich vorher festgeschrieben. Und die richten sich unter anderem danach, wie viel man davon im Durchschnitt isst. Und die sagt eben auch, also die Gesetze sagen eben auch, dass nicht jeder Konservierungsstoff für jedes Lebensmittel zugelassen ist. Aber trotzdem steht der ein oder andere Konservierungsstoff in der Kritik und dafür gibt's auch gute Gründe.
Wie viel Konservierungsstoffe gibt's denn überhaupt?
In der EU sind gut 40 verschiedene zugelassen.
Eine Menge, ja. Kann man da überhaupt genau wissen, ob jeder Stoff unkritisch ist?
Ja, das wird geprüft. Also da gibt's die European Food Safety Authority, die prüft regelmäßig die Studienlage und ja, die sagt dann auch schon mal, ne, der ein oder andere Konservierungsstoff ist eben nicht mehr sicher, da gucken wir nochmal hin, da wird auch schon mal einer aus dem Verkehr gezogen. Und bei etwa einem Viertel, darunter einige Phosphorverbindungen, die finden sich unter anderem in Tiefkühlpizzen oder Backmischungen, da kommt's auch häufiger zu Allergien, das weiß man. Bei einem anderen Stoff, das ist die Propionsäure, die findet man oft in abgepacktem Brot zum Beispiel. Da hat zumindest der Tierversuch gezeigt, dass sich Tumore bilden können. Und die European Food Safety Authority, die sagt eben auch, es dürfen nur Konservierungsmittel zugesetzt werden, wenn sie wirklich notwendig sind. Aber ich finde, das ist natürlich auch ein bisschen schwammig, so wie es da im Gesetz steht. Ne?
Was sind Konservierungsstoffe eigentlich grundsätzlich für Stoffe? Also lässt sich das irgendwie eingrenzen?
Ja, also 10 dieser gut 40 zugelassenen Konservierungsstoffe, die kommen auch in der Natur vor. Zum Beispiel, also du kennst wahrscheinlich Essigsäure, Milchsäure, Sorbinsäure. Und dann gibt's auch noch 2 natürliche Antibiotika. Eins davon ist aus Schimmelpilzen. Also gut. Ich meine, wir wissen das, ne? Nur weil jetzt es in der Natur vorkommt, ist es nicht unbedenklich. Fliegenpilz. Es gibt so ein paar Sachen, da wissen wir, die sind eben
natürlich,
auch,
aber sehr giftig. Ne? Ja, genau.
Absolut. Und dann gibt's aber auch Konservierungsstoffe, die so nicht vorkommen. Und da sagen dann viele auch, ist mit so viel Chemie drin. Aber so allgemein kann man das gar nicht sagen, weil Chemie, ich meine, es ist ja auch nur ein Begriff für chemische Elemente und für Moleküle. Und es geht ja vielmehr darum, dass man nochmal so guckt, was machen die Stoffe im meinem Körper und welche Mengen eben auch. Und dann ist es eigentlich egal, ob es jetzt natürliche oder künstliche Stoffe sind, weil Menschen können eben auch auf natürliche Stoffe reagieren, ne? Wenn sie Allergien haben zum Beispiel.
Oh, das nicht vertragen. Ne? Mit welchen Konservierungsstoffen haben wir es denn im Alltag besonders häufig zu tun? Also fangen wir mal morgens an. Typisches Frühstück. Ja.
Also wenn du jetzt zum Beispiel Brot isst, Käse und Marmelade, dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit, hast du es dann mit Sorbinsäure zu tun und oder mit ihren Salzen. Das sind die Sorbate. Und die verarbeitet die Industrie besonders gern, ja, weil die schmeckt man nicht und die riecht man nicht. Aber die verhindern eben, dass dir morgens, wenn du das Glas aufmachst, direkt so eine Schimmelschicht entgegenkommt. Dann gibt's noch die Benzoesäure. Damit werden Feinkostsalate oder auch Mayonnaise, die werden oft damit haltbar gemacht. Das ist dann mit dem Natriumbenzoat, das ist ein Salz aus dieser Benzoesäure und die kommt übrigens wie die Sorbinsäure auch in der Natur vor.
Dann gibt es ja noch so Nitrat, Nitrit, also so Pökelsalz.
Diesmal heißt häufiger man mal.
Pökelsalz, ja, genau. Ist das, glaube ich, ne?
Und man liest das ja, ne? Und da ist es eben auch wirklich so, dass die, ja, da ist es eben schwierig, weil einige dieser Stoffwechselprodukte, die können, wenn man sie regelmäßig und eben auch in höheren Mengen zu sich nimmt, da können die Magen- und Darmkrebs auslösen. Und deswegen hat sich auch die EFSA, also die Agentur sozusagen, hat sich dann diese Stoffe nochmal genauer angeguckt.
Und was ist da rausgekommen?
Ja, also wenn die gesetzlich vorgeschriebene Menge nicht überschritten wird, dann muss man sich keine Sorgen machen. Und das ist auch der Grund, warum diese Stoffe, also Nitrat und Nitrit, auch weiter als Konservierungsstoffe zugelassen sind. Und die Höchstmengen in Wurst oder Salami, die werden auch in der Regel nicht überschritten. Das sagt auch die Stiftung Warentest, die guckt da zwischendurch immer mal wieder und nimmt da auch dann Tests. Und ich meine, klar, ne, außer man ernährt sich natürlich jetzt nur von Salami, ich denke, das werden relativ wenige Menschen tun. Aber Nitrat und Nitrit steckt zum Beispiel auch in Spinat oder in Mangold. Also ganz gleich, ob man jetzt nitrathaltiges Gemüse isst oder Lebensmittel, die mit Nitrat konserviert sind, man sollte eben nicht zu viel davon essen. Aber auf der anderen Seite, also da muss man auch schon sehr, sehr viel essen, um da wirklich an eine bedenkliche Grenze zu kommen.
Gibt's für Bio-Lebensmittel andere Regelungen als für herkömmliche Lebensmittel?
Ja, da sind weniger Konservierungs- bzw. Zusatzstoffe zugelassen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Bio-Obst und Gemüse öfter auch mal vergammelt. Weil ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Konservierungsstoffe eben auch verhindern, dass Lebensmittel verschwendet werden und in der Tonne landen. Und insofern, ja, finde ich, ne, darf man sie eben auch nicht nur verteufeln. Das ist auf jeden Fall so. Und es gilt für Bio-Lebensmittel eben auch noch, dass sie nur dann verwendet werden dürfen, die Konservierungsstoffe, wenn man das Produkt nicht ohne herstellen könnte.
Also Konservierungsmittel nicht per se schädlich. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo man aber auch gucken muss, das ist eine Frage der Dosis. Trotzdem gibt es ja Menschen, die sagen, Konservierungsstoffe will ich nicht in meinem Essen haben. Heißt, muss man schon selber kochen, ne?
Ja, da bleibt nichts. Wobei, auch da gibt's, das ist ein bisschen tricky. Also auch da muss man eben gucken, weil selbst wenn ich jetzt nur mit frischen Sachen koche, heißt das nicht, dass ich es dann nicht mit Konservierungsmitteln zu tun bekommen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel frisches Fleisch kaufe, das ist ja oft in so einer Plastikschale und dann auch nochmal in so einer Folie, das wird oft mit Stickstoff behandelt, damit es eben schöner aussieht, damit es länger hält. Also wie gesagt, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen und wirklich dann auch auf die Packung gucken und sich die Liste mit den Zutaten auch schon sehr genau durchlesen.
Ein weites Feld, ein unübersichtliches Feld. Christiane Tuwa hat versucht, Schneisen zu schlagen. Vielen Dank dafür. Quarks, WDR5. Gerne. Es gibt ja viele Fischfans, die sagen, Aal, das ist was ganz Besonderes. Also ich mag Fisch, aber ich mag keinen Aal, ist mir zu fett. Also von mir hat der Aal nichts zu befürchten. Er hat es ja ohnehin nicht leicht, was noch untertrieben ist. Der europäische Aal steht ganz oben auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Und das, obwohl Anglervereine und Fischereiverbände regelmäßig Jungaale aussetzen. In der Hoffnung, dass sie später mal für genügend Nachwuchs sorgen. Aber so einfach ist die Sache wahrscheinlich nicht. Einige Forschende fordern daher ein Aalfangverbot, was die Angler wiederum nicht lustig finden. Thomas Sambal über das geheimnisvolle Leben der Aale und warum immer noch viele, vielleicht allzu viele, in Restaurants und Fischläden angeboten werden oder auf dem Markt, etwa dem berühmten Hamburger Fischmarkt.
WDR 5 Quarks. Hintergrund.
So, aber jetzt guck mal her, Kinder. Ja, das ist Aal, wie der schon aussieht. Das sieht aus, als wenn er eine Dauerwelle gekriegt hat. Dieser Glanz, dieser Rücken, die Bewegung, das ist hart. Hast du dir schon mal überlegt, was sich da bei dir noch bewegt?
Was wäre der Hamburger Fischmarkt ohne Aale Dieter? Und Dieter mit seinen roten Hosenträgern und dem Fischerhemd ohne seine Aale. Inzwischen ist er auch schon über 80. Angeblich will Aale Dieter aber auch noch mit 100 Jahren Fische verhökern. Vielleicht gibt es dann aber gar keine Aale mehr. Denn, so Reinhold Hanel vom Thünen-Institut für Fischereiökologie in Bremerhaven.
Dem europäischen Aal geht's sehr schlecht. Wir kennen beim Aal ja nur einen Parameter, nämlich das Jungfischaufkommen, also die Anzahl der Glasaale, die jährlich an den europäischen Küsten ankommen. Und wir haben da im Durchschnitt wahrscheinlich eine Abnahme im Vergleich zu den 1960er Jahren von über 95%.
Kinderstube der Aale ist die Sargassosee im Westatlantik. Von dort trudeln die Tiere nach mehrjähriger Reise mit dem Golfstrom als winzig kleine, durchsichtige Würmer an Europas Küsten ein. Deshalb heißen sie Glasaale. Dann geht's vom salzigen Meerwasser hinauf ins Süßwasser der Flüsse und Seen. Theoretisch zumindest. Denn praktisch haben junge Aale in den letzten Jahrzehnten überall, auch in NRW, immer mehr Probleme bekommen, erklärt Carsten Nolting vom Landesfischereiverband Westfalen und Lippe.
Es ist so, dass in Nordrhein-Westfalen fast in allen Gewässern die Aale natürlich verbreitet sind, aber natürlich durch den Verbau der Fließgewässer, also durch Wehre und Wasserkraftanlagen, es dem Aal eigentlich kaum mehr möglich ist, in Nordrhein-Westfalen oder in anderen Ländern irgendwie die Flüsse naturgemäß zu erreichen, weil sie einfach durch diese Querbauwerke daran gehindert werden, in die Flüsse aufzusteigen, was sie natürlicherweise machen würden.
Der Lebensraum der Aale, in dem sie aufwachsen und geschlechtsreif werden, wird also durch menschengemachte Hindernisse immer kleiner. Carsten Nolting.
Und es ist so, dass die sich dann an diesen Flussmündungen sammeln, nicht mehr aufsteigen können. Eine sehr hohe Dichte von diesen Aalen dann in diesen Flüssen da ist, was natürlich auch dazu führt, dass die natürliche Sterblichkeit dieser Tiere steigt, weil sie natürlich dann auch von anderen Tieren, anderen Fischen gefressen werden. Und man verliert die Tiere dann eben auch auf diesem Wege.
Analysiert der Fischereiverband Westfalen-Lippe den dramatischen Aalbestandsrückgang. Was aber genau dahinter steckt, ist immer noch umstritten. Dass Spanier und Franzosen tonnenweise Glasaale fangen und als Delikatesse verkaufen, sagen die einen. Umweltgifte, Infektionen und Krankheiten, sagen die anderen. Der besondere Lebenszyklus der Aale sei schuld, auch das ist zu hören. Denn diese Fische bekommen nur einmal am Ende ihres Lebens in der 5000 Kilometer entfernten Sargassosee Nachwuchs und sterben dann. Reinhold Hanel.
Es gibt eben eine Reihe von Ursachen, die am Ende vermutlich in Summe dazu beitragen, dass es dem Aalbestand so schlecht geht.
Was man tun kann, um den Aal zu schützen? Man besorgt ihm einen Manager. So macht es jedenfalls die Europäische Union, die dann auch gleich selbst diese Funktion übernommen hat. Der Plan? Die Mitgliedstaaten müssen unter anderem dafür sorgen, dass jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von geschlechtsreifen Aalen die EU-Gewässer Richtung Sargassosee verlassen kann. Damit will Brüssel auch den Fischern helfen, erklärt Laura Kullmann von der Uni Hamburg.
Das Ziel dieser Aalmanagementpläne ist es, auf der einen Seite den Bestand zu schützen und auf der anderen Seite die Aalfischerei zu erhalten.
Aber wie soll das gehen? Das Zauberwort heißt bisher Besatz oder auch Aale on the road. Denn jedes Jahr werden dafür massenweise winzige Glasaale an den Küsten Frankreichs, Spaniens oder auch Großbritanniens gefangen und dann per LKW durch ganz Europa kutschiert.
Um sie dann wieder in anderen Flussgebieten in Europa auszusetzen und damit diese Managementvorgaben zu erfüllen,
sagt Thünenforscher Reinhold Hanel. So gelangen jedes Frühjahr auch etwa 1,5 bis 2 Tonnen winzige Glasaale nach NRW, schätzt Carsten Nolting vom Landesfischereiverband Westfalen-Lippe. Dann werden die Mini-Aale besetzt, wie es in der Fachsprache heißt. Das bedeutet, die Glasaale kommen vor Ort gleich wieder ins Wasser, um groß und stark zu werden.
Aber die gängigere Methode, die sich so über den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist, dass diese Glasaale in Farmen, in Aalfarmen erstmal irgendwie vorgestreckt werden, also gefüttert werden, größer gemacht werden und man dann diese Aale irgendwie bei einer größeren Körperlänge, so von 10 Zentimetern ungefähr, in die Gewässer einbringt. Dann kann man das ganze Jahr über machen, je nachdem, wie eben auch die Möglichkeiten sind derjenigen, die diese Besatzmaßnahmen durchführen.
Das sind in der Regel Fischereiverbände und Anglervereine, die für den Kauf der Jungaale Fördergelder von der EU und vom Land bekommen und manchmal dafür auch in die eigene Vereinskasse greifen. Aber Angler, die Aale schützen sollen? Wird da nicht der Bock zum Gärtner gemacht? Fischereivertreter Carsten Nolting sieht es so.
In Nordrhein-Westfalen, wie eigentlich auch in anderen Ländern, ist es so, dass der Aalbesatz eigentlich so dieses wichtigste Management-Tool ist, das man zur Verfügung hat, um die Erfordernisse der Wiederauffüllung der Bestände der Aale, so wie es von der EU gefordert wird, erfüllen zu können. Aus meiner Sicht ist es wirklich nachhaltig, weil es eben ansonsten diesen Aal gar nicht mehr geben würde bei uns in den Flüssen, weil die natürlicherweise gar nicht mehr einziehen könnten.
Laura Kullmann von der Uni Hamburg, die im Rahmen eines Forschungsprojekts Jungaale im Peenestrom und im Salzhaff an der Ostseeküste ausgesetzt hat, sieht das ganz ähnlich.
Ich finde, dass der Besatz unter bestimmten Bedingungen eine gute Methode sein kann für die Bestandsentwicklung. Und damit meine ich zum Beispiel, dass man sich sicher ist, dass optimale Habitatbedingungen im Besatzgebiet vorhanden sind. Das muss natürlich wissenschaftlich beobachtet werden. Ich finde auch, dass die barrierenfreien Gewässer, dass es wirklich ein sehr wichtiger Punkt ist, dass das gegeben ist, dass die Tiere auch wirklich wieder abwandern können. Oder dass Projekte eingeführt werden, dass die Tiere diese Barriere irgendwie überwinden können. Das gibt's ja auch.
Was aber sagt Reinhold Hanel vom Thünen-Institut in Bremerhaven dazu, der zu den führenden Aalforschern in Deutschland gehört? Kurz gesagt hält er das Leben der Aale noch für viel zu mysteriös. Deshalb gibt es aus wissenschaftlicher Sicht keinen Beweis dafür, dass der Besatz wirklich den Bestand rettet und nicht nur die Fischerei.
Insgesamt ist die Bereitschaft, Aale zu schützen, gering, aus sozioökonomischen Erwägungen, weil sehr, sehr viele Fischer sagen, dass weitere Einschränkungen des Aalfangs für sie existenzbedrohend wären und weil die Wissenschaft, und das vielleicht auch ein grundsätzliches Problem, selbst bei einem vollständigen Schutz des Aals im Moment nicht in Aussicht stellen kann, wann sich der Bestand erholt haben wird.
Was der Aalforscher konkret kritisiert, ist, dass schon durch den Fang und den Transport der Besatzaale durch Europa viele Tiere verenden. Die Angaben dazu schwanken zwischen 2 und 15%. Und
wenn man wo was entnimmt und woanders reinsetzt, dann gibt es keinen Überfluss, sondern es gibt dann einfach eine Verteilung der bestehenden Ressource. Und die große Frage ist, ob diese Verteilung einer bestehenden Ressource durch einen Menschen, ob diese Praxis wirklich zum Bestandsaufbau dient. Und genau diese Frage ist wissenschaftlich sehr stark umstritten.
Zudem sei von anderen Fischarten bekannt, dass durch die Anzucht in Wasserbecken nicht immer wirklich gesunde Laichfische für die Natur produziert werden. Und schließlich würden viele gefangene Glasaale, die offiziell für den Besatz aus dem Meer gefischt werden durften, tatsächlich illegal für riesige Geldsummen nach Asien exportiert.
Die Preise, die dort erzielt werden pro Kilo gefangenen Glasaal, sind enorm hoch und die Gewinnspannen ähneln den Gewinnspannen im Drogenhandel.
Und das, so Reinhold Hanel, kann eigentlich nur eines heißen. Die Aalfischerei, vor allem die auf Glasaale, muss verboten werden. Für Fischereivertreter wie Carsten Nolting wäre das eine Katastrophe und völlig unverhältnismäßig. 2016 zum Beispiel hätten Angler in ganz Deutschland rund 50 Tonnen Aal aus den Binnengewässern gefischt. Im Vergleich zum Verlust durch Wasserkraftwerke und verfressene Kormorane seien das aber Peanuts gewesen, erklärt er. Und
allein die Tatsache, dass natürlich das Bewusstsein der Angler insbesondere, die natürlich ein Interesse an diesen Aalen haben, auch gestiegen ist, diese Art zu erhalten in den Gewässern und irgendwie auch für die zukünftigen Generationen weiter in irgendeiner Art und Weise zugänglich zu machen, hat einfach dazu geführt, dass ganz, ganz viele Angler eigentlich schon per se darauf verzichten, Aale zu entnehmen. Würde man jetzt eine Entnahme und eine sorgsame Hege und Pflege dieser Fischbestände komplett verbieten, würde das dazu führen, dass sich die Angler und auch die Berufsfischer nicht mehr verantwortlich fühlen für diese Tierart und damit sicherlich auch nicht mehr in dem jetzigen Maße bereit wären, sich finanziell und personell in die bestandserhaltenden Maßnahmen, also in den Besatz und auch in den Kauf von Besatzfischen einzubringen.
Wie geht's also weiter mit dem Aal? Die einfachste Lösung wäre, den Fisch zu züchten, so wie zum Beispiel Lachse. Das ist bisher jedoch regelmäßig schiefgegangen, räumt Reinhold Hanel ein.
Beim europäischen Aal hat man es noch kein einziges Mal geschafft, die Larven länger als ein paar Wochen bis maximal Monate am Leben zu erhalten. Das Problem ist tatsächlich die Anfütterung der Larven. Es wurde bisher noch nicht gelöst, zu eruieren, was diese Larven fressen und womit diese Larven dann am Ende wachsen.
Helfen könnte es aber auch, wenn der Besatzerfolg schwarz auf weiß nachweisbar wäre. Um entsprechende Studien durchführen zu können, werden Besatzaale zum Beispiel in Schweden mit Farbstoffen markiert. Durch gezielte Kontrollfänge können Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dann feststellen, wie sich diese Fische im Vergleich zu natürlich aufgestiegenen Artgenossen verhalten. Ob sie zum Beispiel schneller krank werden oder auch schneller sterben und wie viele von ihnen dann wirklich später zur Fortpflanzung in die Sargassosee abwandern.
Das Problem ist, dass es im Moment in Deutschland keine zugelassenen Farbmarkierungen mehr gibt und nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Farbstoffe gesundheitsschädigend sind.
Laura Kullmann von der Uni Hamburg hat in ihrem kürzlich beendeten Forschungsprojekt solche Farbstoffe getestet und Zusätze gefunden, die nachweislich ungefährlich sind. Die Zulassung durch die Behörden steht aber noch aus. Für die Wissenschaft wäre das eine große Chance, mehr Licht in das geheimnisvolle Leben der Aale zu bringen.
Meine kleine Zuckerschule, komm mal hierher, ne? Du bist auch was Gutes.
Und Aale-Dieter könnte dann vielleicht auch noch mit 100 seine Aale auf dem Fischmarkt verhökern.
Schön Schwarzbrot dazu, da läuft das Fett runter. Ja, das ist doch was. Hallo, komm ran hier.
Aale schützen, ja, aber wie? Das eine beste Konzept gibt's nach wie vor nicht. Thomas Sambol war das für WDR 5 Quarks, Wissenschaft und mehr. In den vergangenen Wochen und Monaten, da haben Schülerinnen und Schüler wegen Corona viel Zeit zu Hause verbracht und dort gelernt, nicht in der Schule, sondern digital. Digitale Angebote gab es, klar, die Qualität des Videounterrichts, aber die hat oft ein wenig zu wünschen übrig gelassen, zeigt eine aktuelle Studie. Dabei sind sich Forschende schon lange einig, von gutem digitalen Unterricht können Schülerinnen und Schüler enorm profitieren. Und gute Ideen gibt es ja auch schon einige, wie an einer Schule in Mönchengladbach. Ein Lehrer nutzt dort zum Beispiel das Smartphone, um Geschichte besser verständlich zu machen und erlebbar.
Der frühe Morgen des 10. November ist 1938. Die örtliche Feuerwehr in Mönchengladbach wird wegen eines Brandes alarmiert. Schon zum zweiten Mal in dieser Nacht steht die Synagoge, welche eben hier an der heutigen Bücherstraße gestanden hat, unter Flammen. Dieses Mal ist die Löschung jedoch nicht erfolgreich. Das jüdische Gotteshaus brennt vollständig ab.
Geschichtsunterricht in der 10. Klasse des Stiftischen Humanistischen Gymnasiums in Mönchengladbach. Es geht um eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Die Reichspogromnacht im November 1938, in der Nationalsozialisten blutige Angriffe auf das jüdische Leben in Deutschland ausübten, auch in Mönchengladbach. Auch in den Jahrhunderten davor habe es Hass auf Juden gegeben, berichten die beiden Schülerinnen, die das Referat halten.
Man machte nämlich schon die Juden zur Verbreitung der Pest 1337 bis 1346 verantwortlich. 1869 wurden dann aber im Preußischen Reich Gesetze zur Gleichstellung erlassen. 1882 bzw. 1883 wurde dann letztendlich hier die Synagoge erbaut. Dazu könnt ihr euch jetzt auch ein Foto auf euren Handys anschauen. Und auf dem Foto sieht man eben die Synagoge, wie sie dann im fertiggestellten Zustand aussah.
Das Besondere an diesem Geschichtsunterricht ist, die Schülerinnen und Schüler sitzen nicht im Klassenzimmer, sondern haben einen Spaziergang gemacht zu dem Ort, an dem die Synagoge ursprünglich stand. Sie nutzen außerdem ihre Smartphones, um sich während des Referats historische Zeitungsausschnitte und Fotos anzusehen. Dieses besondere Unterrichtskonzept hat Geschichtslehrer Michael Bergemann gemeinsam mit Jugendlichen der Jahrgangsstufe 11 entwickelt.
Wir wollten eigentlich ein Projekt machen zum Thema Erinnern an den Nationalsozialismus. Wir sind dann auf einen Stadtführer gestoßen, also ein Buch über verschiedene Orte der Stadt, und haben dann Fotografien im Stadtarchiv recherchiert zu diesen verschiedenen Orten, die alle einen Bezug haben zum Nationalsozialismus. Und haben dann gedacht, eigentlich wäre es schön, wenn man eine Möglichkeit hätte, vor Ort diese Fotografien, diese Bilder aus dem Archiv eben zu sehen. Und dann kam wiederum die Idee mit dem Smartphone, das dafür zu nutzen.
Eigentlich hatten Michael Bergemann und die beteiligten Schüler an eine App gedacht, doch die war zu teuer. Stattdessen ist eine Website entstanden, auf der eine Karte die Plätze zeigt, um die es im Geschichtsunterricht geht. Daneben gibt es Infotexte, Fotografien und Original-Videoaufnahmen, mit denen die Schüler nachvollziehen können, was an den Orten passiert ist. Für Referate können sich die Schüler die Dokumente, die gezeigt werden sollen, herunterladen und während des Spaziergangs ansehen. Zum Beispiel gibt es ein Foto von einem Zeitungsartikel, in dem es um die feierliche Eröffnung der Synagoge geht. Der Schüler Luke beschreibt es.
Und da steht groß als Überschrift Einweihung der Synagoge bzw. Synagogen. München-Gladbach am 14., 15. und 16. September 1883. Dann steht da einmal der Freitag, der 14. September und Samstag, der 15. September als Eröffnungstag sozusagen mit Einweihungsgottesdiensten.
Und was macht das mit dir, dass du jetzt sozusagen diesen Zeitungsartikel wirklich auch siehst?
Ich finde es interessant, vor allem weil man generell sehr viel sehen kann. Auch hier sind zum Beispiel werden Konzerte oder Kinderfeste angesprochen, die da auch gezeigt werden oder wahrscheinlich stattfinden. Oder auch ein Festball, der vermutlich irgendwann dann im Verlauf des Jahres dort stattfinden soll.
Aber es ist so ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt nur in Anführungsstrichen den Vortrag hört.
Ja, es ist auf jeden Fall was anderes, weil man es auch bildlich mal sieht. Und dann kann man das quasi ein bisschen besser so verstehen insgesamt.
Denn der Kontrast wird deutlich, wie das jüdische Leben selbstverständlich dazugehört, wie es ein paar Jahrzehnte später ausgelöscht werden soll. Lea ist eine der beiden Schülerinnen, die das Referat an diesem Tag hält. Sie hat die Bilder ausgewählt, die sich die anderen ansehen können und schätzt sehr, dass sie die historischen Dokumente in ihren Vortrag einbinden konnte.
Auf jeden Fall, denn Bilder sind halt eine einfach nur sehr gute historische Quelle und es ist viel einfacher, sich das zu visualisieren und die Bedeutung von den ganzen Aspekten, die wir jetzt genannt haben, sich überhaupt vorzustellen, darüber im Klaren zu werden, als wenn man jetzt einfach nur einen Text liest. Vor allem, wenn es irgendwie um Gebäude oder sowas geht, dann ist es gut, solchen visuellen Vergleich zu haben, um halt diese Entfernung zwischen dem Thema und einem selbst zu verringern und somit näher an das Vergangene und an die Geschichte zu kommen.
Die historischen Stadtspaziergänge mit den Bildern werden am Stiftischen Humanistischen Gymnasium inzwischen standardmäßig im Geschichtsunterricht der Jahrgangsstufe 9 durchgeführt, erklärt Geschichtslehrer Michael Bergemann. Denn
die Folge davon ist, so unsere Erfahrung bis jetzt, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Stadt mit anderen Augen sehen. Denn das ist zwar abgedroschenes Klischee, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber das ist so. Bilder sind sehr mächtig und Bilder bleiben auch im Kopf hängen. Und wenn man die dann noch mit fundierter Information verknüpft, ist das nochmal ein nachhaltigeres Lernen, als wenn ich es jetzt nur über ein Buch mache, in dem dann auch Dinge stehen, die Städte betreffen, die ja, mit meiner Stadt erstmal vielleicht gar nichts zu tun haben.
Michael Bergemann würde sich deshalb wünschen, dass so ein Stadtspaziergang mit dem Smartphone noch auf andere Jahrgangsstufen und Inhalte übertragen wird.
Digitaler Unterricht, der kann richtig gut, richtig spannend und auch nachhaltig sein. Britta Mersch war das mit einer Reportage aus Mönchengladbach. Digitaler Unterricht, das Thema beschäftigt uns auch am Montag. Da diskutieren wir mit der Mathematikdidaktikerin Professor Bärbel Barzel von der Universität Duisburg-Essen darüber, wie digitale Werkzeuge, digitale Tools dabei helfen können, Unterrichtsstoff zu vermitteln und welche Erkenntnisse es aus der Forschung gibt. Und Sie können gerne mitdiskutieren, was wir von Ihnen gerne wissen möchten. Welche Erfahrungen haben Sie, haben Ihre Kinder mit digitalem Unterricht gemacht? Haben Sie spannende Konzepte entdeckt, von denen Sie berichten mögen? Oder sind Sie eher skeptisch, wenn Sie hören, dass Kinder mit Smartphones oder mit Tablets lernen sollen? Rufen Sie an 0800 5678 554. Der Anrufbeantworter ist ab sofort geschaltet. Oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Beim Hochwasser vor 2 Monaten sind in Afjat-Blessem an einer Kiesgrube mehrere Häuser weggerissen worden. Nun gibt es Zweifel, war der Hochwasserschutz wirklich auf dem aktuellsten Stand? Ein Thema im Westblick mit Beate Kowalik nach den Gedanken zum Schabbat und WDR aktuell. Das war Quarks Wissenschaft und mehr mit Martin Winkelheide. Sie können uns gerne noch mehr hören auf wdr5.de als Podcast und am Montag gibt es dann wieder eine neue Ausgabe. Ihnen einen schönen Abend, ein entspanntes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss. Wir hören uns.
WDR 5.